Ja, wenn wir schon beim Russischen sind, werde ich dann jetzt auch die Predigt in Russisch halten. Auf der Arbeit haben sie mich gefragt, ob ich ein Kundengespräch in Russisch führen könnte. Dann habe ich gesagt, ich will das nicht tun, weil nachher denken beide, der Deutsche und der Russe, dass wir in einem Satirehaus sind. Und deswegen habe ich das nicht getan. Ja, vielen Dank für all die Beiträge, vielen Dank dafür, dass du hier da bist. Vielen Dank dafür, dass du heute ganz besonders danken möchtest. Ich denke, das ist auch mit der Grund, warum du hier bist. Es ist so interessant mit den Sprachen. Mein Sohn sagte gerade zu mir, irgendwie ist das Lied ein bisschen traurig. Und ich dachte mir so, gut, das Lied versetzt einige von uns vielleicht zurück in die Vergangenheit. Einige werden melancholisch, die anderen verstehen es vielleicht nicht. Aber es ging darum, zumindest so wie ich das verstanden habe, dass es im Endeffekt am Schluss, wenn ich einen Strich drunter ziehe, traurig ist, wenn ich nur Blätter bringe oder wenn ich für Gott keine Frucht gebracht habe. Und es soll heute darum gehen, wir sind auch auf dieser Erde und du kannst das korrigieren. Wir feiern heute Erntedankfest und ich habe eine Frage an euch. Wer von euch hat in diesem Jahr etwas eingepflanzt, und anschließend etwas geerntet? Also nicht so eine alte Kastanie verbuddelt und dann nie wieder gefunden. Also wer hat etwas eingepflanzt und dann etwas geerntet? Die können ruhig aufstehen. Steht ihr einmal auf? Keiner. Okay. Sehr gut. Vielen Dank. Ich muss euch ja irgendwie wach halten. Ja, zum Beispiel, ich bin jetzt jemand und 95% der, die gerade aufgestanden sind, waren auch Frauen. Die Männer sind ein bisschen fauler, die pflanzen nur die Kartoffeln, wenn die Frau das will. Aber ich bin auch jemand, ich habe dieses Jahr nichts gepflanzt. Und ich habe in dem Sinne auch keine Ernte im Sinne von Obst, Gemüse oder Ähnlichem gehabt. Gibt es andere Worte für Ernte? Kennt ihr andere Worte? Man sagt dazu auch Synonym. Welche Worte gibt es noch für Ernte? Ertrag? Wie bitte? Erfolg? Lohn? Ja, ich habe mal ein bisschen geguckt. Es gibt einige, also in verschiedenen Bereichen, aber zum Beispiel Ausbeute, also die Ausbeute, die ich hatte, Frucht, Ertrag oder das Ergebnis. Also Ernte ist etwas, wo ich einen Strich drunter ziehen kann und dann steht ein Ergebnis da. Und jetzt ist die Frage, was habt ihr zum Beispiel, wenn ich sagen darf, angebaut dieses Jahr zum Beispiel? Tomaten. Ihr habt Tomaten angebaut. So. Und dann ist die Tomate gewachsen. Dann war sie da. Was habt ihr mit der Tomate gemacht? Eingelegt. Gut. Eingelegt, gegessen. Das heißt, eine Ernte ist etwas, wo man einen Strich drunter ziehen kann. Und dann steht ein Ergebnis da. Und du musst dich entscheiden, was fange ich damit an? Was hast du in diesem Jahr geerntet? Und was hast du mit deiner Ernte gemacht? Du hast vielleicht Lohn geerntet, du hast irgendwo Erfolg geerntet, du hast irgendwo einen Ertrag, ein Ergebnis. Die Frage ist, was fängst du damit an? Und es gibt ein Beispiel in der Bibel von einem Mann, der hatte auch eine Ernte und mit dieser Ernte fingen ernsthafte Probleme an. Lass uns dazu lesen, Lukas 12, Vers 13 bis 15. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihm, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. In dem Kapitel zuvor hat Jesus eine Strafrede über Pharisäer und Schriftgelehrten gehalten, darüber, wie sie reden und wie sie sich verhalten, wie sie sich geben und wie es eigentlich bei ihnen im Herzen aussieht. Und danach hat er im engeren Kreis mit seinen Jüngern gesprochen und sie ermutigt, sich öffentlich zu ihm, zu Jesus zu bekennen und selbst wenn die Zeiten schlecht sind, wenn sie irgendwo vor irgendwelchen Behörden stehen und Rede und Antwort stehen müssen, dass sie dort sich ganz klar zu Jesus bekennen. Und dann kommt dieser Vers 13 und da platzt einer aus der Volksmenge mit einer Bitte herein, die irgendwie gar nicht passt. Er sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Wir wissen nicht, wer es gewesen ist, wer dieser Mensch war, der da reingeplatzt ist. Wir wissen nicht, vielleicht war es einer, der kein Erstgeborener war und den es gestört hat, dass der Erstgeborene mehr bekommen hat, wie es damals üblich war. Vielleicht war er aber auch der Erstgeborene, hat zu wenig bekommen. Vielleicht hat er aber auch nichts bekommen, weil seine Geschwister oder sein Bruder ihn betrogen hat. Wir wissen es nicht. Aber er möchte auf jeden Fall, dass Jesus diese Angelegenheit regelt. Und Jesus, obwohl er gerade eigentlich in einem anderen Thema unterwegs ist, nimmt sich Zeit, ihm zu antworten. Und er sagt, oder er stellt ihm eigentlich eine Gegenfrage, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Warum antwortet Jesus hier mit einer Frage? Weil der Mensch wollte ja eine Lösung haben für das Problem, diese Erbstreitigkeit. Und Jesus sagt, wer hat mich denn jetzt als Erbverteiler über euch gesetzt? Und warum sagt er das? Jesus sagt das, weil er das genauso meint. In Lukas 19, Vers 10 steht, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das, was Jesus tun möchte. Jesus möchte sich nicht erstrangig um Erbstreitereien kümmern. Jesus möchte nicht erstrangig, dass wir Erfolg haben. Jesus möchte nicht erstrangig, dass wir gesund sind. Er möchte erstrangig den Frieden mit Gott wiederherstellen. Und deswegen stellt Jesus diesem Mann die Frage, wer hat mich zum Erbverteiler über euch bestimmt? Das andere ist, hätte Jesus eine Aussage getätigt, wäre sowieso die Frage, ob das mit dem damaligen Recht übereinpassen würde. Deswegen hat Jesus hier keine Antwort gegeben. Jesus nutzt aber dieses Hereinplatzen, um eine ernste Warnung an die dort Anwesenden und auch an uns auszusprechen. Er sagt nämlich in Vers 15, habt Acht und hütet euch. Das heißt, wir sollen auf etwas aufpassen, und zwar vor der Habsucht. Habt Acht und hütet euch. Und diese Warnung unterstreicht er anschließend mit einem Gleichnis, Lukas 12, Vers 16 bis 19. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Es war ein reicher Mann, das steht hier geschrieben. Wenn es nicht geschrieben stehen würde, könnte man das aber aus dem Text auch herausfinden, weil er Land hatte, was er besessen hat, also er hatte Ländereien. Seine Scheunen waren schon vor der Ernte gefüllt. Das heißt, er hätte diese aktuelle Ernte gar nicht benötigt, um überleben zu können. Und Jesus sagt zusätzlich dazu auch, dass er reich war, also er war definitiv reich. Und dieser reiche Mann bekommt jetzt zur Erntezeit ein ganz dickes Problem. Wohin mit der Ernte? Es war eine gute Ernte. Und was soll er jetzt damit tun? Und er überlegt sich das ganz gut. Es ist sehr durchdacht. Und seine Lösung heißt, Altes abreißen, Neues aufbauen. Der Überschuss aus der Rente, das, was er hat und das, was er noch bekommt, das soll restlos für den Eigenbedarf zurückgelegt werden. Und seine Herangehensweise ist sehr interessant, weil wenn wir mal lesen, wie er sich selbst diese Frage stellt und dann auch selbst auf seine Frage diese Antwort gibt, in diesen zwei Sätzen sagt er fünfmal ich und fünfmal meine oder mir. 10-mal benutzt er seine eigene Person innerhalb von zwei Sätzen. Ich, meins, meine, mir, Herr segne diese vier. Könnt ihr euch daran erinnern? Wer kann sich daran erinnern? Sind ein paar dabei. Sehr gut. Das haben wir letzte Woche nämlich gehört. Ich, meins, meine, mir, Herr segne diese vier. Mit dem Unterschied, dass sich dieser Mann damit nicht an Gott gewandt hat. Mein Haus, mein Urlaub, mein Auto, mein Boot. Was könnte mir denn noch fehlen? Wir wollen heute, so wie damals der Reiche, immer mehr haben. Immer mehr. Immer mehr haben, immer mehr Auto. Standardausstattung reicht schon lange nicht mehr aus. Immer mehr Haus. Es soll schon von außen ganz klar sichtbar sein, dass es sich um ein exklusives Objekt handelt und innen ist auch alles vom Designer. Immer mehr Urlaub. Zweimal im Jahr reicht schon lange nicht mehr aus. Länger, weiter, teurer ist hier das Gebot der Stunde. Lieber dreimal über 5.000 Euro pro Jahr ausgeben für einen schönen Urlaub zum Entspannen, als einmal 5.000 Euro investieren und mit der Familie Sarsh und Carissa in Indonesien ermutigen. Mehr Luxus, Qualität, meine Anschaffung muss sichtbar sein, am besten auf den ersten Blick. Immer mehr, immer höher, immer weiter. Damit wir dann sagen können, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Entdecken wir vielleicht diesen reichen Mann irgendwo in unserem Leben? Und entdecken wir bei diesem reichen Mann irgendwo eine Spur von Dankbarkeit? Die Antwort ist nein. Und auch wir sind häufig zu sehr mit uns und mit unserem Wohlstand beschäftigt und vergessen dabei, Gott für alles zu danken. Es fällt uns viel leichter, uns über Dinge, über vermeintliche, kleine, mittelgroße und große Unbequemlichkeiten zu beschweren, uns daran zu stören und das auch öffentlich ganz klar und deutlich zu äußern. Es fällt uns wesentlich leichter. Und ich wollte euch auch die Stelle aus 5. Mose 8, Vers 10 bis 14a vorlesen. Das hat Willi heute in der Anbetung schon vorgelesen. Und ich denke, das ist etwas, was wichtig ist und was zu uns sprechen sollte. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Gott warnt uns davor, dass wir ihn in unserem Reichtum vergessen. Und genau das hat der reiche Mann getan. Gott spielte in der Verwendung seiner Ernte gar keine Rolle. Der reiche Mann, der war ein absoluter Egoist. Und vielleicht kennen einige von euch dieses Lied von Falco, Egoist. Da singt er so, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Ganz oben auf der Liste, ja, da stehe ich. Du musst mir schon verzeihen, aber ich liebe mich. Das, obwohl ich übermaßend durchaus kritisch bin, habe ich den ganzen lieben Tag nur mich im Sinn. Wir drehen uns in unserem Wohlstand nur um uns. Gott wird außen vor gelassen. Welche Rolle spielt Gott in deinem Wohlstand? Oder hat er überhaupt eine Rolle in deinem Wohlstand? Und Gottes Urteil über die Pläne des Mannes, die lesen wir direkt ein paar Verse weiter, Lukas 12, 20 und 21. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wir haben heute dieses Wort Narr schon mal gehört, du Narr, mit der Konsequenz, dass das gleichgestellt ist wie töten. Was ist denn ein anderes Wort für Narr? Könnt ihr das mal sagen? Ja? Dummkopf, ja. Es gibt noch eine andere Übersetzung. Idiot, ja. Ja, Pfosten, ja. Es war interessant, es gibt für diesen Begriff Dunah, gibt es echt ganz, ganz viele Worte, auch im Duden als Synonym. Da ist auch zum Beispiel mit dabei dieses törichter Mensch. Es gibt auch viele Sachen, wo wir das ins Lächerliche ziehen. Wenn man sagt zum Beispiel Hans Wurst, das ist ein offizielles deutsches Wort. Aber es wird auch heute im Karneval oder früher auf den Höfen der Könige Narr, das war einfach nur lustig. Aber Gott meint es hier nicht lustig, sondern Gott meint es todernst. Und er sagt zu ihm, der so denkt, also dieser reiche Mann, der ist ein Narr, der ist ein Dummkopf, der ist ein törichter Mensch. Und die Frage ist, was hast du davon? Was hast du jetzt von der Ernte, wenn in dieser Nacht deine Seele von dir gefordert wird? 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Ist dir das eigentlich bewusst, dass alles, was du hast, alles, wird irgendwann jemand anderen gehören? Du kannst nichts von dieser Erde in die Ewigkeit mitnehmen. Und wir sollten nicht auf dieser Erde Besitztümer und Reichtum ansammeln, sondern bei Gott. Du und ich, wir alle, die wir hier sitzen, wir sind reich. Das ist Fakt. Guck dich mal um. Wir haben als Deko Lebensmittel hier liegen. Guck dir deinen Wohlstand an, in deinem Haus, in deiner Garage, bei dir auf der Arbeit. 7.650.000.000 Menschen leben heute ungefähr auf dieser Erde. 6,9 Milliarden ungefähr sind ärmer als du. Nochmal, 7,6 leben auf dieser Erde, 6,9 haben nicht so viel wie du. 800 Millionen haben weniger als 1,50 Euro pro Tag und hungern. 800 Millionen. 25.000 von diesen 800 Millionen sterben jeden Tag, weil sie nicht genug zu essen haben. Man könnte es jetzt hochrechnen, in 88 Jahren wären alle Hungernden verstorben und wir hätten nicht mehr dieses Problem mit den Hungernden auf dieser Welt. Aber dort werden auch Kinder geboren und die Hungernden werden statt weniger mehr. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alle reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Die Reichen der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein. Gott meint in seinem Wort mit diesem Text dich und mich, weil es ist Fakt, dass du und ich zu den Reichen dieser Welt gehören. Und Gott warnt uns davor, den Stellenwert unseres Reichtums zu vertauschen. Lukas 12, Vers 23 steht, das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als Kleidung. Es ist ein absolut nachvollziehbarer Vergleich. Leben und Leib sind wichtiger als Wohlstand und Kleider. Wenn es dir um dein Leben und um dein Leib geht, dann sind dir Wohlstand und Kleider völlig egal. Wenn du aus einem brennenden Haus rausläufst, ist dir dein Leben und dein Leib wichtiger als deine Klamotten und das, was im Haus ist. Und genauso ist es bei Gott. Gott ist wichtiger als Besitz. Und echtes Leben ist wertvoller als vergänglicher Reichtum. Aber was ist echtes Leben? Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Lukas 12, Vers 15b, das haben wir gerade schon gelesen. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Das heißt, wir können hier klar sehen, dass dein Leben nicht von deinem Wohlstand und von deinen Gütern abhängt. das Leben grundsätzlich nicht von Wohlstand und Gütern abhängt, sondern das Leben alleine von Jesus Christus abhängt. Jesus Christus sagt, ich bin das Leben. Echtes Leben hängt von Jesus ab. Echtes Leben kannst du dir nicht kaufen. Ich und du, wir sind der reiche Mann aus diesem Gleichnis. Und was machst du mit deiner Ernte aus diesem Jahr? Steht dein Fokus auf deinem Ich oder steht dein Fokus bei Gott oder auf Gott gerichtet? In Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Matthäus 6, 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und jeder, der sein Vertrauen auf den Wohlstand und auf seinen Besitz setzt, der ist ein Narr. Wir dürfen zu unserem Bruder dieses Wort nicht sagen, aber wenn wir wissen, wie Gott dieses Wort behandelt und wenn wir dann trotzdem sehen, dass er dieses Wort verwendet, dann kann man sehen, wie ernst es ihm darum ist. Und wir haben jetzt am Freitag im Hauskreis ein Lied gesungen. Da heißt es, jetzt mal ehrlich, ganz gefährlich ist dein Leben ohne Gott, wenn du weißt, dass alle sterben und nur ahnst, was danach kommt. Viele Menschen leben heute und sie wissen nicht warum, suchen Spaß und leichtes Leben und wer nachdenkt, der ist dumm. Keine Grenzen, keine Schranken, einfach leben, das ist klar. Mach mir bitte keinen Stress. Was früher falsch, scheint plötzlich wahr. Ja, sie glauben jeder Lüge, wenn man sagt, es macht sie reich. Wälz doch bloß keine Probleme. Take it easy, nimm es leicht. Geblendet von dem Wohlstand, von dem, wie es uns heute geht, wird Jesus aus dem Leben verdrängt. Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Wie sieht das bei dir aus? Eine gute Ernte. Und jetzt? Die gute Ernte soll dich dankbar gegenüber Gott stimmen. Denn von ihm und alleine von ihm sind wir abhängig. Bei der guten Ernte sollst du nicht vergessen, dass dies keine Grundlage für den Lebensinhalt sein kann, sondern nur Jesus das einzig wahre Leben ist und gibt. Und bei der guten Ernte sollst du nicht vergessen, Schätze im Himmel zu sammeln. Du bist reich. Aber ob du auch ein Narr bist, das kannst du heute noch selber beeinflussen. Amen.